10. Kapitel. Die Zeiger der 4000 elektrischen Uhren in den 4000 Räumen der Boot- und Normzentrale in Dahlem zeigten auf 2.27 Uhr. Dieser emsige Bienenstock, wie der Direktor gerne sagte, summte von höchster Betriebsamkeit. Alle waren an der Arbeit, alles ging seinen geordneten Gang. Unter den Mikroskopen stürzten sich die Spermatozoen heftig mit ihren langen Schwänzen peitschend kopfüber in die Eier. Die befruchteten Eier dehnten und teilten sich, oder sie trieben, wenn sie bukanowskisiert waren, Knospen und brachen auf in ganze Gruppen von Embryonen. Aus dem Bestimmungssaal glitten die Rolltreppen hinab ins Tiefgeschoss, wo in purpurner Nacht, wohlig warm auf ihren Bauchfellkissen, mit Blutsurrogat und Hormonen gefüttert, die Feten wuchsen und gediehen oder infolge Alkoholzusatzes zu armseligen Epsilontum verkümmerten. Begleitet von leisem Surren und Klirren wanderten die Flaschen auf den Förderbändern durch die Wochen, die verkürzte Äonen waren, bis im Entkorkungszimmer die Neuentkorkten ihr erstes gellendes Geschrei des Schreckens und der Überraschung ausstießen. Im Keller surrten die Dynamos, die Aufzüge hasteten hinauf und hinunter. In den 11 Stockwerken mit den Pflegesälen war Fütterungszeit. 1800 sorgfältig etikettierte Babys saugten gleichzeitig aus 1800 Fläschchen ihren halben Liter pasteurisierten Außensekrets. Über ihnen, in den 10 Etagen mit den Schlafsälen, waren die Kinder, die noch einen Nachmittagsschlaf brauchten, beschäftigt wie alle anderen, allerdings ohne es zu wissen. Unbewusst lauschten sie dem Schlafschulunterricht in Hygiene und sozialem Verhalten, Kastenbewusstsein und Hosenmätzchens Liebesleben. Über den Schlafsälen lagen die Spielsäle, in denen jetzt, weil es regnete, 900 Kleinkinder sich mit Klötzchen und Plastilin, der Sipsack geht um, und sexuellen Spielen vergnügten. Summ, summ, summ. Der Bienenstock summte von fröhlicher Geschäftigkeit. Vergnügt sangen die Mädchen an den Epruvetten, die Prädestinatoren pfiffen bei der Arbeit, und im Entkorkungszimmer wurden bei den sich leerenden Flaschen ganz großartige Witze gerissen. Aber das Gesicht des Direktors, der mit Henry Peppler den Befruchtungssaal betrat, war ernst und von hölzerner Strenge. »Ein öffentliches Exempel«, sagte er. »Und gerade in diesem Saal, weil hier mehr Leute aus den höheren Kasten arbeiten als sonst wo in der Zentrale. Ich habe ihn für 2:30 hierher bestellt.« »Bei der Arbeit ist er ja sehr tüchtig«, warf Henry mit heuchlerischem Großmut ein. »Das weiß ich. Ein Grund mehr zur Strenge. Seine geistige Überlegenheit bringt entsprechende sittliche Pflichten mit sich. Je begabter ein Mensch, desto größer seine Macht, andere irre zu leiten. Besser, dass einer leide, als dass viele verdorben werden. Betrachten Sie die Sache objektiv, Herr Peppler, und Sie werden feststellen, dass es keinen ärgeren Frevel gibt als unkonventionelles Verhalten. Mord tötet nur einen Einzelnen. Und was ist schon ein Einzelner?« Mit schwungvoller Geste wies er auf die Reihen der Mikroskope, der Epruvetten, die Inkubatoren. »Wir können ganz ohne Mühe neue Einzelne erzeugen, so viel wir wollen. Unkonventionalität bedroht nicht nur das Leben des Einzelnen, sie ist eine Bedrohung für die Gesellschaft.« »Jawohl, für die Gesellschaft«, wiederholte er. »Ah, da kommt er, ja.« Siegmund war in den Saal getreten und kam zwischen den Reihen der Befruchter auf sie zu. Ein Anflug sorglosen Selbstvertrauens verbarg nur schwach seine Nervosität. Der Ton, in dem er »Guten Tag, Herr Direktor«, sagte, war übertrieben laut. Und der Ton, in dem er dann, um seinen Fehler wettzumachen, »Sie wollten mich hier sprechen«, fragte, lächerlich leise. »Jawohl, Herr Marx«, erwiderte der Direktor unheilverkündend. »Ich wollte Sie hier sprechen. Sie sind gestern Abend aus dem Urlaub zurückgekehrt, wie ich höre.« »So ist es.« »So ist es«, wiederholte der Brut- und Normdirektor wie eine Schlange zischend. Plötzlich hob er die Stimme. »Meine Damen und Herren«, trompetete er, »meine Damen und Herren«, Mit einem Schlag verstummte das Singen der Mädchen an den Epruvetten, das selbstvergessene Pfeifen der Männer an den Mikroskopen. Tiefe Stille trat ein, alles blickte auf. »Meine Damen und Herren«, wiederholte der Direktor noch einmal, »entschuldigen Sie diese Unterbrechung Ihrer Arbeit. Ich gehorche einer schmerzlichen Pflicht. Die Sicherheit und Beständigkeit der Gesellschaft sind in Gefahr. Jawohl, in Gefahr, meine Damen und Herren. Dieser Mann hier«, anklagend wies er auf Sigmund, »dieser Mann, der vor Ihnen steht, dieser Alpha Plus, dem so viel zuteil ward und von dem daher so viel erwartet werden durfte, dieser Kollege von Ihnen, oder soll ich vorgreifen und sagen Ex-Kollege, hat das in ihn gesetzte Vertrauen schnöde enttäuscht. Durch seine ketzerischen Ansichten über Sport und Soma, durch sein unorthodoxes Geschlechtsleben, durch seine Weigerung, den Geboten Forts des Herrn zu folgen«, bei diesen Worten schlug der Direktor ein T, »und durch sein Benehmen in der Freizeit, dass das eines Babys in der Flasche ist, hat er sich als Feind der Gesellschaft erwiesen, der Ordnung und Beständigkeit untergräbt, ja, meine Damen und Herren, als Verschwörer gegen die Zivilisation selbst. Aus diesem Grund beabsichtige ich, ihn zu entlassen, mit Schmach und Schande von seinem Posten in der Zentrale zu jagen und seine Versetzung in eine Hilfszentrale unterster Ordnung zu beantragen. Damit seine Strafe zum Besten der Gesellschaft dient, soll er so weit wie möglich von allen wichtigen Bevölkerungszentren entfernt werden. Island wird ihm wenig Gelegenheit bieten, andere durch sein fortloses Betragen auf Irrwege zu locken.« Der Direktor hielt inne und wandte sich mit über der Brust verschränkten Armen hoheitsvoll an Sigmund. »Marx, haben Sie irgendeinen Grund vorzubringen, der mich davon abhalten könnte, das Urteil über Sie auf der Stelle zu vollstrecken?« »Ja, den habe ich«, entgegnete Sigmund sehr laut. Ein wenig ernüchtert, aber noch immer höchst majestätisch, sagte der Direktor, »dann bringen Sie ihn vor.« »Gern. Aber er ist auf dem Korridor, der Grund. Einen Augenblick.« Sigmund lief zur Tür und riss sie auf. »Bitte hereinkommen«, rief er, und der Grund kam herein, für jedermann sichtbar. Alles riss den Mund auf. Ein Murmeln des Staunens und der Abscheu. Ein Mädchen kreischte, jemand, der auf einem Stuhl stand, um besser sehen zu können, warf zwei Röhrchen mit Spermatozoon um. Schlaff und schwammig wälzte sich Philine in den Saal. Ein fremdartiges, erschreckendes, alterndes Ungetüm zwischen den straffen jugendlichen Gestalten mit ihren glatten Gesichtern. Lächelte kokett ihr verzerrtes, farbloses Lächeln und wackelte beim Gehen, wie sie glaubte, verführerisch mit den ungeheuren Hüften. Neben ihr schritt Sigmund. »Dort steht er«, sagte er und deutete auf den Direktor. »Glauben Sie etwa, dass ich ihn nicht sofort wieder erkannt habe?« fragte Philine entrüstet. Dann wandte sie sich zum Direktor. »Natürlich habe ich dich gleich erkannt, Tormakin. Ich hätte dich überall unter Tausenden herausgefunden. Aber du hast mich vielleicht vergessen. Erinnerst du dich? Erinnerst du dich an deine Philine, Tormakin?« Da stand sie, den Blick auf ihn geheftet, den Kopf zur Seite geneigt, und lächelte noch. Aber vor dem versteinerten Ekel im Gesicht des Direktors wurde ihr Lächeln immer verzagter, flackerte und erlosch zuletzt. »Erinnerst du dich denn nicht, Tormakin?« wiederholte sie mit bebender Stimme, tödliche Angst im Blick. Das fleckige, schlaffe Gesicht verzerrte sich zu einer grotesken Maske tiefsten Jammers. »Tormakin!« Sie breitete die Arme aus. Jemand kicherte. »Was bedeutet«, begann der Direktor, »dieser unerhörte Tormakin?« Sie stürzte sich auf ihn, ihren Umhang nachschleifend, schlang sie die Arme um seinen Hals und verbarg ihr Gesicht an seiner Brust. Das Lachen ließ sich nicht mehr unterdrücken. Alles johlte. »Dieser unerhörte Unfug«, brüllte der Direktor. Rot im Gesicht suchte er sich aus ihrer Umschlingung zu befreien. Verzweifelt klammerte sie sich an ihn. »Ich bin doch Philine, deine Philine!« Ihre Stimme ging im Gelächter unter. »Ich habe ein Kind von dir!« überschrie sie den Lärm. Alles verstummte plötzlich erschrocken. Die Augen irrten unbehaglich umher, unschlüssig, wohin sie blicken sollten. Der Direktor wurde auf einmal bleich, gab den Kampf auf und starrte, noch immer ihre Handgelenke gepackt haltend, voll Grauen auf sie nieder. »Ja, ein Kind! Und ich bin seine Mutter!« Herausfordernd schleuderte sie das unflätige Wort in das betroffene Schweigen. Und plötzlich riss sie sich in tiefster Scham von ihm los, schlug die Hände vors Gesicht und schluchzte, »Es war nicht meine Schuld, Tomakin. Ich habe doch immer brav den Drill mitgemacht, nicht wahr? Nicht wahr? Immer. Ich weiß nicht, wieso, Tomakin, wenn du wüsstest, wie furchtbar. Aber er war doch ein großer Trost für mich. Letzten Endes. Michel«, rief sie zur Tür hinaus. »Michel!« Er trat ein, sah sich auf der Schwelle einen Augenblick zögernd um, dann durcheilte er in seinen Mokassins lautlos den Saal, fiel vor dem Direktor auf die Knie und sagte mit klarer Stimme, »Mein Vater!« Dieses Wort, das nicht in direktem Zusammenhang mit der Ekelhaftigkeit und Verwerflichkeit des Kindergebärens stand, dieses Wort, das mehr derb als schlüpfrig, eher eine skatologische als eine pornografische Zote war, dieses nur komisch unanständige Wort löste die unerträglich gewordene Spannung. Endloses, nahezu hysterisches Gelächter stieg Salve nach Salve zur Decke empor. »Mein Vater, der Brut- und Normdirektor!« »Mein Vater! Oh fort, oh fort!« Er war einfach unbezahlbar. Das Wiehern und Brüllen brach immer wieder los. Die Gesichter schienen zu zerrinnen, Lachtränen standen in aller Augen. Noch 6 weitere Spermatozoonröhrchen gingen in Scherben. »Mein Vater!« Bleich und verstört starrte der Direktor auf Michel, fassungslos in seiner Demütigung. »Mein Vater!« Das Gelächter, das schon nachlassen wollte, schwoll von Neuem an, lauter als zuvor. Er hielt sich die Ohren zu und stürzte aus dem Saal.